Prominentengräber in München, Teil 2. Ein Beitrag von 280 Countries. Zu den Grabstätten einer Kaiserin, eines Modezaren und eines Malerfürsten führt uns dieser zweite Teil meiner Dokumentation der Prominentengräber von München. Es geht zu Stars und Sternchen, zum Millionenbauer und zum armen Eremiten. Und in welches Grab wurde das dunkle Geheimnis um den Tod von König Ludwig II. Mitgenommen? Folgen Sie mir auf den West-, Ost- und Nordfriedhof und auf die kleinen, beschaulichen Gottesäcker von Neuhausen und Nymphenburg. Prominentengräber auf dem Westfriedhof. Soraya, die schöne Kaiserin von Persien, fand ihre letzte Ruhe auf dem Münchner Westfriedhof. 7 Jahre lang, von 1951 bis 1958, war sie mit dem letzten Schah von Persien, Mohammed Reza Pahlavi, verheiratet, bevor er sie verstieß, da sie ihm keine Kinder schenkte. Ihr Vater Khalil Esfandiari Bakhtiari war Fürst und Botschafter des Iran in Deutschland. Ihre Mutter Eva war Deutsche. Soraya, der Liebling der deutschen Klatschpresse in den 50er und 60er Jahren, verbrachte nach der Trennung viel Zeit im angesagten Badeort Marbella an der Costa del Sol, in Rom und Paris, in Köln und auch in München, wo sie im Herzogpark eine Villa besaß. Ihre Mutter verbrachte ihren Lebensabend im Stadtteil Nymphenburg, gleich südlich des Westfriedhofs. Ein kurzes, leider ebenfalls tragisches Leben hatte die Sängerin Alexandra. Sie war als Flüchtlingskind aus Heidekrug westlich von Memel nach Kiel gekommen, hat als Mädchen Gitarre und Klavier gespielt und schon früh Lieder und Gedichte geschrieben. Bekannt geworden ist sie im Alter von 25 Jahren mit ihren Liedern »Zigeunerjunge« und »Sehnsucht ist das alte Lied der Tiger«. Mit ihrer melancholisch tiefen Altstimme galt sie in den 60er Jahren als eine der größten Hoffnungen in Deutschlands Musikbranche. Alexandra hatte Kontakt zu bekannten Chansonniers wie Adamo, Gilbert Bécaud und Yves Montand geknüpft und mit Udo Jürgens zusammengearbeitet. Mit 26 Jahren zog sie 1968 nach München in den Stadtteil Gern. Auf dem Weg in den Sommerurlaub auf die Insel Sylt verunglückte sie ein knappes Jahr später mit ihrem Wagen auf einer norddeutschen Bundesstraße. Dabei kamen sie und ihre Mutter ums Leben, ihr 6-jähriger Sohn überlebte auf der Rückbank schlafend. Der Vorarlberger Bergsteiger Toni Hiebeler ist als Herausgeber von Alpinismuszeitschriften und Büchern und als Bergfotograf bekannt geworden. Er starb im Alter von 55 Jahren zusammen mit seiner Frau Traudi bei einem Hubschrauberabsturz während der Arbeiten an einem Bildband am Berg Triglav in den slowenischen Alpen. Der Architekt und Bauunternehmer Bernhard Borst machte sich in den 1920er Jahren Gedanken über das moderne Wohnen von Familien in der Stadt und steht damit in einer Reihe mit Walter Gropius und Hannes Meyer in Dessau und Bruno Taut und Martin Wagner in Berlin. Er schuf in München die Borstei. Es entstanden 772 Wohnungen in einer Wohnanlage mit 7 Gärten, dazu Läden, eine Wäscherei, ein Heizwerk und Kindergärten. Borst ließ die Wohnanlage künstlerisch ausgestalten und engagierte auch zahlreiche Künstler für seine Bürgerfeste. Ab 1947 lebte er selbst in der Borstei. Beigesetzt wurde er nach seinem Tod im Jahr 1963 hier im Westfriedhof, nur wenige hundert Meter südlich der Borstei. Der im Westend geborene Schauspieler Maxl Graf lebte viele Jahre in der Nederlinger Straße in Gern, gleich südlich des Friedhofs. Ab 1959 trat er im Komödienstadel des BR zusammen mit Gustl Beierhammer und Max Grieser auf. 1965 erhielt er die Rolle des Assistenten in der Reihe »Die seltsamen Methoden des Franz Josef Wanninger« an der Seite von Beppo Brehm und Fritz Strassner. Er war auch öfter im Königlich-Bayerischen Amtsgericht zu sehen und in den 90er Jahren im Café Meineid. Seine zweite Vorliebe war die Volksmusik. In den 70er Jahren moderierte er abwechselnd mit Ruth Kappelsberger, Lolita und Caroline Reiber die Sendereihe »Lustige Musikanten« im ZDF. Ein weiterer Moderator, diesmal der Sportschau der ARD in den 70er Jahren, liegt ebenfalls im Westfriedhof begraben, Eberhard Stanjek. 1977 übernahm Stanjek die Leitung der Sportredaktion des BR und 10 Jahre später wurde er Leiter des Programmbereichs Sport und Freizeit. Bis zu seinem Ruhestand 1999 war Stanjek als Fernsehreporter bei fast allen Fußball-Europa- und Weltmeisterschaften und bei den Olympischen Spielen im Einsatz. Etwas erschrocken war ich, als ich vor dem Grab von Robert Lemke stand. Der Grabstein total verwittert und keine Bepflanzung auf dem Grab. Der Journalist war als Sohn eines jüdischen Vaters im Nationalsozialismus mit Berufsverbot konfrontiert. Nach dem Krieg gründete Lemke mit Habe, Stefan Heim und Erich Kästner in München die Neue Zeitung. Ab 1949 arbeitete er beim Bayerischen Rundfunk in verschiedenen leitenden Funktionen, vom Hörfunkdirektor bis zum stellvertretenden Programmdirektor der ARD. 1972 war er für die Rundfunk- und Fernsehübertragungen der Olympischen Spiele in München, 1974 als Regisseur für die Übertragung der Fußball-WM verantwortlich. Von 1955 bis 1983 moderierte er 337 Folgen der legendären Ratesendung »Was bin ich?« Hans Sachs, Marianne Koch, Anneliese Fleienschmidt, Annette von Aretin im Wechsel mit Guido Baumann aus der Schweiz mussten durch Ja-Nein-Fragen den Beruf eines Kandidaten erraten. Bei jedem Nein gab's 5 Mark ins Schweinderl. Mit verbundenen Augen musste zudem ein Stargast erraten werden. Vielleicht sollte sich der BR bei so viel Verdiensten um das deutsche Fernsehen mal um sein Grab kümmern. Seine Auszeichnungen reichen von der Goldenen Kamera, den Bambi und den Bayerischen Verdienstorten bis zum Bundesverdienstkreuz 1. Klasse. Ich erinnere mich noch gern an 2 Was-bin-ich-Sendungen mit den Stargästen Milva und Adamo, die ich live im Publikum verfolgen durfte. Heute noch hochgeschätzt ist dagegen der Malerfürst Franz von Lenbach, der in einem prächtigen Mausoleum auf dem Westfriedhof seine letzte Ruhe gefunden hat. Lenbach wurde 1836 in Schrobenhausen geboren, wo sich in seinem Elternhaus an der Stadtmauer heute ein Museum mit einigen seiner Werke befindet. Im Januar 1854 wurde er in die Akademie der Bildenden Künste in München aufgenommen. 1856 wurde durch die Berufung von Karl Theodor von Piloty an die Akademie eine künstlerische Erneuerung eingeleitet, die auch in Lenbachs Gemälde »Der rote Schirm« von 1859 Ausdruck fand. Es gilt als Frühwerk des deutschen Impressionismus. Nach seinen Italien- und Spanienreisen entwickelte er sich in München zu einem bedeutenden Porträtmaler. Anfang der 1870er Jahre kam er durch das aufkommende Großbürgertum zu zahlreichen Aufträgen und zu großem Wohlstand. Unter den Dargestellten befindet sich häufig Otto von Bismarck, die beiden deutschen Kaiser Wilhelm I. und Wilhelm II., der österreichische Kaiser Franz Josef und Papst Leo XIII., sowie eine große Anzahl von Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Kunst und Gesellschaft des späten 19. Jahrhunderts. Lenbach war in Deutschland und Österreich zu Lebzeiten einer der bekanntesten Künstler. Auf einem 1886 erworbenen Grundstück am Königsplatz baute er eine Villa mit Atelier. Heute Heimat der Städtischen Galerie im Lenbachhaus. Die Ost-West-Friedenskirche von Väterchen Timofey war ein Schwarzbau auf dem ehemaligen Oberwiesenfeld aus Kriegsschutt und anderen zusammengesammelten Materialien. Der damals 58-jährige mittellose Timofey war im Jahr 1952 aus der Gegend um Rostow am Don nach München gekommen. Für die Olympischen Spiele sollte der Eremit dann weichen, durfte aber mit seiner russisch-orthodoxen Kirche und seinem kleinen Häuschen nach Bürgerprotesten bleiben. Väterchen Timofey wurde 110 Jahre alt. Der Windtierfriedhof in München-Neuhausen. Der selige Windtier war ein christlicher Wanderprediger von den Britischen Inseln, der sich im Gebiet zwischen Isar und Würm angesiedelt hatte, als Säumer mit seinem Maulesel auf der Salzstraße arbeitete und nebenbei missionierte. Über seinem Grab wurde das Windtierkirchlein errichtet. An der Mauer der Kirche befindet sich auch eine Gedenktafel aus Terrakotta für den Schweizer Porzellankünstler Franz Anton Bustelli, der im Jahr 1763 im Alter von 40 Jahren starb. Er war wohl der bedeutendste Künstler der Porzellanmanufaktur Nymphenburg. Sein berühmtestes Werk sind die 16 Figuren der Commedia dell'arte im Stil des Rokokos. Hinter der Kirche befindet sich die Gruft von Oskar von Miller, dem Gründer des Deutschen Museums. Sein Vater war Ferdinand von Miller, der bekannte Erzgießer, der die Bavaria schuf. Oskar war studierter Bauingenieur und arbeitete sich selbst in die damals neue Elektrotechnik ein. Sein großes erstes Werk war das Wasserkraftwerk Schöngeising an der Amper, sein bekanntestes das Walchenseekraftwerk. Oskar von Miller veröffentlichte zahlreiche Bücher über die Energieversorgung von Städten. 1903 erfüllte er sich einen Traum mit der Gründung eines naturwissenschaftlich-technisch ausgerichteten Museums. Oskar von Miller war mit Rudolf Diesel befreundet und arbeitete mit Max Planck, Hugo Junkers, Wilhelm Conrad Röntgen, Emil Rathenau und Karl von Linde zusammen. Weitere Mitglieder der Familie von Miller sind auf dem Windtierfriedhof beigesetzt. Nur Ferdinand, der Vater von Oskar, liegt auf dem alten südlichen Friedhof begraben. Dessen Onkel Johann Baptist Stiegelmeier war ab 1825 unter König Ludwig I. der erste Leiter der königlichen Erzgießerei an der Nymphenburger Straße. Er fertigte den Obelisken am Karolinenplatz nach einem Entwurf von Leo von Klenze und das Denkmal von König Max I. Joseph vor dem Nationaltheater. Von ihm gegossen wurde auch das Mozart-Denkmal in Salzburg, das Ludwigsmonument in Darmstadt, das Schiller-Denkmal in Stuttgart und vieles mehr. Nach seinem Tod 1844 setzte sein Neffe Ferdinand von Miller sein Werk fort. Der Millionenbauer von Neuhausen, Lorenz Hauser, liegt gleich am Eingang zu diesem idyllischen Friedhof begraben. Durch den Verkauf von seinen landwirtschaftlichen Grundstücken im Ende des 19. Jahrhunderts aufstrebenden Stadtteil Neuhausen wurde er sehr reich und besaß mehrere Millionen Mark. Er züchtete edle Rennpferde, unternahm Weltreisen und lebte ganz nach seinem Motto »S Geld muss unter d Leid«. Ein einfaches schmiedeeisernes Grabkreuz schmückt das Grab des Schauspielers und Kabarettisten Jürg Hube. Er wurde vor dem Ende des Zweiten Weltkriegs in Brandenburg geboren und wuchs am Ammersee auf. Er spielte an den Kammerspielen, später auch beim Bayerischen Staatsschauspiel und sang in der Staatsoper. In zahlreichen Serien des bayerischen Fernsehens wie Monaco Franzi, Café Meineid, Löwengrube, Tatort und die Hausmeisterin sowie in der Krimiserie Der Alte vom ZDF war er zu sehen. Der Schriftsteller und Journalist Sigi Sommer war durch seine Münchner Lokalkolumne Blasius der Spaziergänger stadtweit bekannt. Sie erschien fast 40 Jahre lang in der AZ, illustriert von Ernst Hürlimann. Im Stadtviertel Neuhausen waren auch zu Hause der frühere Bundestagsabgeordnete und Münchner Kreisverwaltungsreferent Hans-Peter Uhl, der Schlossermeister Rudolf Hirl, der 34 Jahre lang im Münchner Stadtrat war, und der Bauunternehmer Josef Riepel, der auch als thailändischer Generalkonsul in Bayern fungierte. Der Ostfriedhof, Prominentengräber von Käfer über Mooshammer bis zu Rex Gildo. Was geschah am 13. Juni 1886 mit König Ludwig II. Im Starnberger See? In dieses Grab hat Dr. Bernhard von Gutten sein dunkles Geheimnis mitgenommen. Ludwig II. Wurde am 8. Juni 1886 auf Betreiben der Regierung durch eine Ärztekommission unter Führung von Bernhard von Gutten für seelengestört und unheilbar erklärt, nur aufgrund von Zeugenaussagen und ohne persönliche Untersuchung. In der Nacht vom 11. auf dem 12. Juni wurde er im Beisein des Arztes in Neuschwanstein abgeholt und nach Schloss Berg am Starnberger See gebracht. Am 13. Juni unternahm Ludwig II. Zwei Spaziergänge mit Dr. Bernhard von Gutten. Von dem zweiten Spaziergang am frühen Abend kamen beide nicht mehr zurück ins Schloss Berg. Ihre Leichen wurden in Ufernähe im See treibend an der Stelle des später aufgestellten Gedenkkreuzes gefunden. Oberhalb wurde eine Votivkapelle errichtet. Ungeklärt bleibt, war es Mord oder Selbstmord. Folgt man der nördlichen Friedhofsmauer, stößt man auf das Grab der Schauspielerin Barbara Valentin, die ab 1973 mit Rainer Werner Fassbinder zusammenarbeitete. Sie spielte mit im Zweiteiler Welt am Draht, in den Filmen Angst essen Seele auf, Martha, Fontane, Effi Briest und Lilli Marleen. Barbara Valentin war schon zweimal verheiratet gewesen, bevor der Filmregisseur Helmut Dietl 1976 ihr dritter Ehemann wurde. Diese Verbindung hielt bis 1983. Von 1983 bis 1985 teilte Barbara Valentin mit ihrer Tochter Minky aus zweiter Ehe ihre Wohnung im Glockenbachviertel mit Freddie Mercury, dem unvergessenen Sänger von Queen. Sie spielte auch im Musikvideo zum Queen-Song It's a Hard Life mit. Nach Mercurys Tod 1991 engagierte sie sich sehr für die AIDS-Hilfe. Sie war in den 90er Jahren noch in weiteren Musikvideos und Filmen zu sehen und spielte in der Daily Soap GZSZ mit. 2002 starb sie im Alter von 61 Jahren. Schräg gegenüber liegt Rudi Brunnenmeier begraben. Er war in den 60er Jahren Mittelstürmer beim TSV 1860 München während dessen Glanzzeit. Er war Pokalsieger, Meister und zog in das Finale des Europapokals der Pokalsieger gegen West Ham United ein. Zudem wurde er Torschützenkönig der Bundesliga und war fünfmaliger Nationalspieler. Dabei vertrat er einmal Uwe Seeler als Kapitän der Nationalmannschaft. Im Jahr 2003 starb Brunnenmeier verarmt und von seiner Alkoholsucht schwer gezeichnet. Mehr als 4000 Trauergäste gaben ihm die letzte Ehre. Präsident Karl-Heinz Wildmoser hat diese würdige Grabstelle über den Verein finanziert, samt Nutzungsrecht für die ersten 10 Jahre. Weiter der nördlichen Mauer folgend kommen wir zum Grab von Herzog Ludwig in Bayern. Er war das älteste Kind von Max und Ludovica in Bayern. Unter seinen 9 Geschwistern war Elisabeth, die spätere Kaiserin von Österreich-Ungarn, Sissi genannt. 1859 verzichtete er auf sein Erstgeborenenrecht, um die bürgerliche Schauspielerin Henriette Mendel in morganatischer, nicht standesgemäßer Ehe zu heiraten. Nach der Eheschließung wurde sie in den Adelstand erhoben und führte den Titel Freifrau von Wallersee. Er durchlief eine Militärkarriere in der Bayerischen Armee und stieg 1883 zum General der Kavallerie auf. Die beiden hatten schon 1858 ihre Tochter Marie-Louise bekommen. Mit 11 Jahren wurde Marie-Louise von Wallersees Kontakt zu ihrer Tante Elisabeth intensiver und die Kaiserin holte sie nach Wien. Sissis Nichte wurde ihre Favoritin und Palastdame und war eine Schönheit auf den Wiener Adelsbällen. Eine zwielichtige Rolle spielte Marie-Louise dann in der Affäre von Kronprinz Rudolf mit Mary Vazera. Sie arrangierte die geheimen Treffen der beiden. Rudolf war der einzige Sohn von Elisabeth und Franz Josef. Die Affäre endete auf Schloss Meierling mit einem Doppelsuizid. Marie-Louise fiel nach dieser Tragödie am Wiener Hof in Ungnade und wurde verbannt. Aufgrund von Geldnot veröffentlichte sie ihre Erinnerungen an das österreichische Kaiserhaus. Meine Vergangenheit erschien 1913 im Verlag F. Fontane und Co. Berlin. Zitat: Es ist mir ein Vergnügen, die Wahrheit zu bezeugen und meinen hochnäsigen Verwandten eins zu versetzen. Versuche des greisen Kaisers Franz Josef, die Veröffentlichung zu verhindern, schlugen fehl. Marie-Louise von Larisch-Wallersee starb 1940 in Augsburg und ist in dem Grab rechts neben ihrem Vater, Herzog Ludwig, in Bayern beerdigt. Der Schriftsteller und Umweltaktivist Karl Ameri hieß mit bürgerlichem Namen Christian Anton Meyer. Er war Mitglied der Gruppe 47, Direktor der Münchner Stadtbibliothek, Vorsitzender des Verbandes Deutscher Schriftsteller, Präsident des PEN-Zentrum Deutschlands und Gründungsmitglied der Grünen. Der kirchenkritische Autor war ein Vorreiter der politischen Ökonomie und Science-Fiction-Autor. Er erhielt für sein Werk zahlreiche renommierte Preise. Auf dem Weg zur Aussegnungshalle kommen wir am Grab von Toni Berger vorbei. Er bleibt mir als Borndl-Kramer im Brandner Kasper und das ewige Leben in Erinnerung. Damals habe ich sein virtuoses Spiel auf der Bühne im Cuvilliers-Theater in der Münchner Residenz gesehen. Er spielte im Nationaltheater Mannheim und am Schillertheater Berlin. Auch im Fernsehen konnte er glänzen, trat im Komödienstadel beim Bullen von Tölz, im Forsthaus Falkenau, als Meister Eder, in den Weißblauen Geschichten, bei Derrick und im Tatort auf. Er wurde 1921 in der Au, gleich unterhalb des Ostfriedhofs, geboren. In der Nähe der Aussegnungshalle finden wir die Gräber von drei Münchner Oberbürgermeistern. Nur Hans-Jochen Vogel ruht auf dem Bogenhausener Friedhof. Karl Scharnagel war von 1926 bis 1933 als Angehöriger der Bayerischen Volkspartei Oberbürgermeister der Stadt. Nach der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten legte er sein Amt nieder und kehrte zu seinem gelernten Beruf als Bäcker zurück, stand aber in Kontakt mit dem Widerstand. Nach dem Attentat vom 20. Juli 1944 wurde Scharnagel verhaftet und im KZ Dachau interniert. Nach der Befreiung des Lagers wurde Scharnagel von der US-Armee im Mai 1945 wieder als Oberbürgermeister von München eingesetzt. Im Sommer 1945 kam es unter Beihilfe von Scharnagel zur Gründung der CSU. Thomas Wimmer war ab 1919 Vorsitzender der Münchner Sozialdemokraten. Er wurde ebenfalls 1944 nach dem Attentatsversuch von Graf von Stauffenberg ins KZ Dachau geschafft, wo er auf Karl Scharnagel traf, der an dem Attentat wie auch Wimmer nicht beteiligt war. Als nach dem Krieg Scharnagel zum Bürgermeister bestimmt worden war, ernannte dieser Wimmer zum zweiten Bürgermeister. Nach der Stadtratswahl im Jahr 1948 ging die SPD als stärkste Fraktion hervor und Thomas Wimmer löste Scharnagel als Oberbürgermeister ab. Sein Aufruf Ramadama zur Trümmerbeseitigung in der Stadt machte ihn zur treibenden Kraft und Symbolfigur des Wiederaufbaus in München. Zu dem Plan, eine Autobahntrasse durch die Innenstadt zu ziehen, meinte er sinngemäß, die Stinkkarren sollen draußen bleiben. Thomas Wimmer führte 1950 den Wiesenanstich ein mit dem Ausruf »Ozapft is«. Er regierte bis 1960. Georg Kronawitter war von 1972 bis 1978 Oberbürgermeister von München. Er löste Hans-Jochen Vogel ab. Kurz nach seiner Wahl fanden die 20. Olympischen Spiele statt. Innerparteiliche Streitigkeiten in der SPD verhinderten eine neue Kandidatur und führten 1978 zum Sieg von Erich Kiesel, CSU. Mit neuer Unterstützung durch seine Partei gelang Georg Kronawitter 1984 ein deutlicher Sieg bei der Stadtratswahl. Er blieb bis 1993 im Amt des Oberbürgermeisters. In seiner Amtszeit wurden über 120.000 Wohnungen neu gebaut, die Stadterneuerung in Haidhausen und im Westend beschlossen und vorangetrieben und damit für viele Münchner bezahlbarer, moderner Wohnraum geschaffen. Der Name Kronawitter stand auch für den beschleunigten Ausbau des MVV, das Kulturzentrum Gasteig und die IGA im Westpark. Der gelernte Einzelhandelskaufmann Rudolf Mooshammer war einer der schillerndsten Figuren des ausgehenden 20. Jahrhunderts in unserer Stadt. Er besaß eine Modeboutique in bester Lage in der Maximilianstraße und arbeitete als Modedesigner und Autor. Zu seinen Auftritten in der Öffentlichkeit ließ er sich oft zusammen mit seiner Mutter Else und seinem Hund Daisy in einem seiner drei Rolls-Royce-Limousinen fahren. Nach dem Tod seiner Mutter ließ er ein prunkvolles Mausoleum für sie umbauen. Es liegt direkt gegenüber der Aussegnungshalle und ist auch Rudolf Mooshammers letzte Ruhestätte. Er wurde 2005 von einem Stricher, den er in sein Haus nach Grünwald mitgenommen hatte, ermordet. Das Grab von Friedrich Holländer liegt auf der Rückseite dieses Mausoleums. Er wurde 1896 in London geboren und wuchs in Berlin auf. Holländer verbrachte wegen seiner jüdischen Abstammung 21 Jahre in Hollywood im Exil und lebte danach von 1955 bis zu seinem Tod 1976 in München. Er war ein bekannter deutscher Film- und Revue-Komponist und wurde 4-mal für den Oscar nominiert. Von ihm stammen neben zahlreichen anderen Musikkompositionen die Filmmusik zum Blauen Engel mit Marlene Dietrich, mit dem Lied »Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt« und die Musik zum Film »Zeuge der Anklage«, Englisch »The Talk of the Town« mit Cary Grant. An der Komposition der Musik zum Blauen Engel hat damals auch Peter Kreuter mitgearbeitet. Peter Kreuter, 1905 in Aachen geboren, war ein wahres Wunderkind, das schon mit 3 Jahren Klavier spielte, mit 5 Jahren ins Konservatorium aufgenommen wurde und mit 6 Jahren ein Klavierkonzert von Mozart spielte. 1924 beendete Kreuter sein Studium mit dem Staatsexamen. In den 30er Jahren war Kreuter Leiter des Münchner Schauspielhauses und Musikdirektor der Bayerischen Staatsoperette am Gärtnerplatz. Peter Kreuter schrieb 2 Musicals für Sarah Leander und Bel Ami für Johannes Heesters. Einige der größten Schlager der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts stammen von ihm, zum Beispiel Goodbye Johnny, Ich wollte, ich wär ein Huhn, Ich brauche keine Millionen und Sag beim Abschied leise Servus. Nach dem Zweiten Weltkrieg reiste er als Pianist um die Welt und gab Konzerte mit Josephine Baker. Er wurde musikalischer Leiter der Radiosender Sao Paulo, Rio de Janeiro und Buenos Aires. Unter Evita Perón wurde er staatlicher Musikdirektor, bis er nach Europa zurückkehrte. Bei seinem Tod in Salzburg im Jahr 1981 hinterließ er über 4000 Musikwerke, Operetten, Opern und Musicals. Lula Montes, sein letztes Musical, wurde erst 2003 uraufgeführt. Ernie Singerl liebte es, als Volksschauspielerin bezeichnet zu werden. Sie spielte mehr als 50 verschiedene Rollen im Komödienstadel, oft zusammen mit den Kollegen Gustl Beierhammer, Maxl Graf und Max Grieser. Sie fehlte auch nicht in anderen bekannten Fernsehserien wie Monaco Franzi, Heidi und Ernie, Hier Royal, Kaffee Meineid und Meister Eder und sein Pumuckl. Sie starb 2005 mit 83 Jahren in ihrem Haus in Trudering. Wastl Witt war ebenfalls Volksschauspieler, aber in einer Zeit, in der das Fernsehen noch keine Rolle spielte. Der Bergmann aus Hausham spielte zunächst als Laiendarsteller in Schliersee, Tegernsee und Bad Reichenhall. Später wirkte er in zahlreichen Heimatfilmen, meist als Bauer oder Förster, darunter Das sündige Dorf, und in vielen Hörspielen des Bayerischen Rundfunks mit. Kurz vor seinem Tod im Jahr 1955 stellte er dann doch noch für das Fernsehen den Abgeordneten Josef Filzer in einem Schwarz-Weiß-Film dar. Es handelt sich um das inzwischen Kult gewordene Fernsehspiel Erster Klasse von Ludwig Thoma. Der bayerische Herkules ruht in einem Grab in der Nähe des Ausgangs zur St. Bonifatiusstraße. Im Jahr 1879 wurde Bayerns stärkster Mann gesucht. Den Wettbewerb gewann mühelos in allen Kategorien der Steirer Hans. Seine stand des Metzger und Wiesenwirt. Schon als Metzgerlehrling hantierte er mühelos mit Ochsenvierteln und ganzen Kälbern. Als Zugabe im Wettbewerb lupfte er einige Sekunden lang einen 508 Pfund schweren Stein mit seinem Mittelfinger. Auf dem Weg zurück zur Aussegnungshalle kommen wir am Grab der Familie Denk vorbei. Eines der größten Bestattungsunternehmen mit zuletzt 105 Filialen und 600 Mitarbeitern führte bis zum Jahr 2003 Karl Denk. Er war Bestatter in der 4. Generation. Schon die Vorfahren waren Möbelbauer und Schreiner gewesen. Von König Ludwig II. Hatte die Familie schließlich eine Lizenz für die Sargproduktion bekommen. Auf ihrem letzten Weg in ihre prominenten Gräber begleitete Karl Denk unter anderem Franz Josef Strauß, Helmut Fischer, Rudolf Mooshammer, Josef Schörkuber und Roy Black. Karl Denk starb 2020 im Alter von 89 Jahren. Wenige Schritte weiter schließt sich die Grabstätte der Familie Käfer an. Aus dem kleinen Kolonialwarengeschäft, das Paul und Else Käfer 1930 in der Amalienstraße gründeten, wurde innerhalb von 90 Jahren ein Kulinarik-Imperium. Seit 1933 befindet sich das Stammgeschäft in Bogenhausen, was sich nach dem Zweiten Weltkrieg als Vorteil erwies. Beherbergte durch das Prinzregententheater nach der Zerstörung des Nationaltheaters bis zum Wiederaufbau die Staatsoper, für die Käfers die Gastronomie übernehmen konnten. Diese wurde zum Sprungbrett für weitere Aufgaben. Auch entwickelte sich Bogenhausen zu einem sehr wohlhabenden Stadtteil und beherbergte bald viele konsularische Vertretungen. Nach dem frühen Tod von Paul Käfer 1963 stiegen die Söhne Gerd und Helmut zusammen mit der Mutter Else ins Feinkostgeschäft ein. Die ungleichen Brüder waren zwar nicht immer einer Meinung, ergänzten sich aber in ihren Fähigkeiten. So war Gerd Käfer innovativ, setzte auf Partyservice und Catering und pflegte Kontakte zur Münchner Gesellschaft, was den Käfers auch den Sprung auf die Wiesen ermöglichte. Helmut war ein großer Kenner hochwertiger Lebensmittelprodukte, kannte schon bald die Pariser Markthallen wie seine Westentasche und pflegte Kontakte zu Top-Erzeugern in aller Welt. Er erfüllte sich auch mit der Käferschenke den Wunsch nach einem eigenen Restaurant. Die Grabanlage finde ich etwas skurril, tummeln sich vor den Grabsteinen doch Nachbildungen von Käfern in vielen verschiedenen Größen und Farben. Aber das bleibt Geschmackssache. In der Nähe der Einfahrt zum Krematorium fand der Schlagersänger Rex Gildo seine letzte Ruhe. Er wurde 1936 als Ludwig Franz Hirtreiter in Straubing geboren. Er war schon in Nebenrollen bei den Münchner Kammerspielen als Schauspieler aufgetreten, bevor er 1959 seine Karriere als Schlagersänger begann und seinen Künstlernamen annahm. Schon damals wurde er von seinem Manager und Freund Fred Meagley gemanagt, bis dieser 1988 starb. Rex Gildo hatte in den 70er Jahren etliche Hits in der deutschen Schlagerparade. Sein größter Erfolg war das Lied Fiesta Mexicana. Das Lied wurde 1972 von Ralf Siegel geschrieben und produziert. Der Text stammt von Michael Holm. 1973 folgte eine spanische Version. Er erhielt wie Erich Honecker und Frank-Walter Steinmeier die Ehrenbürgerschaft von Mexiko-Stadt. Um seine Liebesbeziehung mit Meagley geheim zu halten, heiratete Gildo 1974 seine Cousine Marion Hirtreiter, die er der Presse als Marion Olden vorstellte. Das Paar hatte keine Kinder, trennte sich, blieb jedoch verheiratet. Alle drei sind heute in einem Grab vereint. Rex Gildo starb 1999 in München durch Suizid. Friedhof Nymphenburg, Prominentengräber. Die heiter, hintergründige Prosa des Münchner Lyrikers Eugen Roth wird heutzutage immer noch gern gelesen und ist beliebt. 1935 erschien sein Werk »Ein Mensch«, das ihn über Nacht bekannt machte. Neben vielen anderen Büchern folgen 1948 die zwei Bände Eugen Roths Tierleben, im Jahr 1960 Von Mensch zu Mensch und 1964 Der letzte Mensch. Ein Beispiel aus dem Tierleben. Der Kater, Gottlob, ist vergänglich. Doch Katzen hat man lebenslänglich. Eugen Roth lebte zuletzt im Stadtteil Nymphenburg und starb 1976. Die Schauspielerin Ruth Leuwerig war von 1950 bis 1970 in zahlreichen Spielfilmen in der Hauptrolle zu sehen, meist mit Dieter Borsche als Traumpaar, aber auch mit O.W. Fischer als Sissi im Film über Ludwig II., mit H.T. Krüger, Heinz Rühmann, Horst Tappert, Klaus-Jürgen Wusso und Gustav Knuth. Ruth Leuwerig spielte 1956 in der erfolgreichen Erstverfilmung der Lebenserinnerungen von Maria Augusta von Trapp, die Trapp-Familie, und in der Fortsetzung Die Trapp-Familie in Amerika, die Hauptrolle der Maria Augusta. Ab 1959 wurde dann das Musical Sound of Music am Broadway in New York gefeiert und die Musical-Verfilmung von 1965 zum weltweiten Triumph. Im Fernsehen spielte sie 1979 in der 11-teiligen Serie Die Buddenbrooks nach dem Roman von Thomas Mann die Konsulin Elisabeth Buddenbrook. Lucky Waldleitner war einer der großen deutschen Filmproduzenten in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Er stellte mit seiner Firma Roxy Film über 120 Filme her, gewann schon 1958 mit Das Mädchen Rosemarie den Golden Globe und bekam noch ein Dutzend weitere internationale Preise. Er war mit der Gläsernen Zelle von Hans W. Geisendörfer und mit Jenseits der Stille von Caroline Link, jeweils Buch und Regie, 1979 und 1998 für den Oscar nominiert und verbuchte bei über 50 Filmen die Prädikate wertvoll oder besonders wertvoll. In den 70er Jahren verfilmte er drei Romane von Johannes Mario Simmel. Und Jimmy ging zum Regenbogen, Liebe ist nur ein Wort und Bis zur bitteren Neige. Förderte Karrieren wie die von Nadja Tiller, Ovi Fischer, Maria Schell, Ruth Leuwerig, Kurt Jürgens, Lilli Palmer, Romy Schneider und Hannelore Elsner. Und scheute auch nicht die Zusammenarbeit mit Rainer Werner Fassbinder bei Lilli Marleen. Bernhard Wicki war sehr vielseitig, erfolgreicher Schauspieler, Fotograf, Film- und Theaterregisseur. Er war mit Kurt Jürgens und Friedrich Dürrenmatt eng befreundet, spielte bei den Salzburger Festspielen und am Züricher Schauspielhaus. Wicki wirkte in zahlreichen Spielfilmen mit, beispielsweise in der Rolle des Walzerkönigs Johann Strauss in Ewiger Walzer 1954 und als Dr. Ulmer in Paris, Texas 1984. Sein Durchbruch als Regisseur hatte er mit dem Antikriegsfilm Die Brücke im Jahr 1959. Auch seine Josef Roth-Verfilmungen Das falsche Gewicht von 1971 und Das Spinnennetz 1989 fanden große Anerkennung. Der Nordfriedhof. Wegen der Nähe zu den Fernsehstudios in Fremann und Unterföhring waren viele verstorbene Schauspieler, Moderatoren und Fernsehleute im Münchner Norden zu Hause. Deshalb sind auf dem Nordfriedhof vorwiegend Prominentengräber aus dem Film- und TV-Bereich zu finden. Eines der größten Gräber auf dem Nordfriedhof ist das von Johannes Heesters. Seine auf einem Sockel stehende Büste ist von einer runden, mannshohen Steinmauer umgeben. Ein schmiedeeisernes Tor führt ins Innere, das mit Rosen, Vergissmeinnicht und Grünranken bepflanzt ist. Der im Alter von 108 Jahren im Jahr 2011 gestorbene Schauspieler und Sänger war in seinen letzten Lebensjahren der weltweit älteste, noch aktive darstellende Künstler. Er stand insgesamt mehr als 90 Jahre auf der Bühne. Seine Paraderolle spielte er 1600 Mal, den Grafen Danilo aus der lustigen Witwe von Franz Leha. Der Schwabinger Film- und Fernsehschauspieler Beppo Brehm spielte in den 50er Jahren zusammen mit Heinz Rühmann, Hans Moser, Johannes Heesters, Hans Albers, Heinz Erhardt, Peter Alexander und Theo Lingen in zahlreichen Spielfilmen mit. Er verkörperte den Kommissar in der Fernsehserie Die seltsamen Methoden des Franz Josef Wanninger, zusammen mit seinem Kollegen Maxl Graf als Assistenten. Mit diesem war er auch im Königlich-Bayerischen Amtsgericht und im Komödienstadel zu sehen. Karl-Heinz Schroth wurde 1902 in Innsbruck geboren und wuchs in einer Künstlerfamilie auf. Mit 20 Jahren begann eine lange Karriere als Bühnen- und Filmschauspieler. Er war Regisseur und ab den 60er Jahren ein beliebter Fernsehschauspieler. Er spielte den Jakob in Jakob und Adele und trat häufig in Derrick und in der Schwarzwaldklinik auf. Barbara Rudnick war eine sehr vielseitige Schauspielerin. Einer der ersten Filme, in denen sie eine größere Rolle spielte, wurde 1982 gleich auf den Filmfestspielen von Cannes vorgestellt. Rudnicks Partner in dem Film Tausend Augen von 1984 waren Armin Müller-Stahl, Gudrun Landgräbe und Peter Kraus. Sie spielte in über 45 deutschen und internationalen Produktionen eine Hauptrolle, wirkte unter anderem in vielen Tatortfolgen und anderen beliebten Krimireihen mit. Sie bekam 1996 den Grimme-Preis und erhielt 2006 die Goldene Kamera als beste deutsche Schauspielerin. Sie starb 2009 viel zu früh im Alter von nur 50 Jahren an Krebs. Sammy Drechsel zählte zu den beliebtesten Sportreportern der Nachkriegszeit. Als Mitbegründer, Geschäftsführer und langjähriger Regisseur der Münchner Lach- und Schießgesellschaft sorgte er mit seinen Beziehungen im Bayerischen Rundfunk dafür, dass die Programme der Lach- und Schießgesellschaft von Anfang an im Fernsehen übertragen wurden und damit eine immense Popularität erlangten. Seine Ehefrau war Irene Koss, die erste Fernsehansagerin der Bundesrepublik, die schon eine Versuchssendung im Jahr 1950 ankündigte, bevor sie zwei Jahre später auch die ersten regulären Sendungen ansagte. Sami Drechsels Freund und Kollege Klaus Hafenstein ruht ebenfalls auf dem Nordfriedhof. Sie moderierten abwechselnd die Jugendsendung Sportspielspannung im BR. Hafenstein war ebenfalls Mitglied im Ensemble der Münchner Lach- und Schießgesellschaft und war Synchronsprecher in den Disney-Filmen Aristocats und Dschungelbuch und für die Schauspieler Gene Hackman, Jack Lemmon und Peter Ustinov. Annette von Aretin war die erste Fernsehansagerin des Bayerischen Rundfunks, dazu Moderatorin von Hörfunk- und Fernsehsendungen und langjähriges Mitglied des Rateteams der populären TV-Reihe »Was bin ich?« Bekannt ist auch ihr Engagement für den Englischen Garten. Ihr für das ZDF geschaffener Film erhielt 1987 den Herwig-Weber-Preis. Zum 200. Gründungsjubiläum 1989 erschien ihr Buch »Mein Englischer Garten« im Nymphenburger Verlag. In der Alten Heide, gleich gegenüber des Nordfriedhofs, wurde am 4. Februar 1929 ein weiteres bekanntes Gesicht des deutschen Fernsehens geboren, Ganoven-Ede, Eduard Zimmermann. In der Anfangszeit des ZDF 1964 konzipierte der Journalist die Sendung »Vorsicht Falle, Nepper, Schlepper, Bauernfänger«. Im Jahr 1967 folgte die Sendung Aktenzeichen XY ungelöst, von der er 300 Folgen moderierte. 1997 übergab er seiner Tochter Sabine die Moderatorenrolle beider Formate. Aktenzeichen XY ungelöst hat bis heute noch viele treue Zuschauer. Seit 2002 moderiert die Verbrecherjagd Rudi Zerne. Auch die Hausmeisterin der Lindenstraße liegt auf dem Nordfriedhof begraben. Nach 1069 Folgen in 20 Jahren war der Rollenname Else Kling der Allgemeinheit bekannter als ihr bürgerlicher Name Annemarie Wendel Kleinschmidt. Nach ihrer Schauspielausbildung spielte sie auf zahlreichen deutschen und österreichischen Bühnen klassische Rollen. Ende der 60er und Anfang der 70er Jahre war sie auch als Darstellerin in einigen Softporno-Filmen wie Pudelnackt in Oberbayern, hier zusammen mit Beppo Brehm, zu sehen. 1975 arbeitete sie mit Rainer Werner Fassbinder zusammen und 1978 unter Wolfgang Petersen. Der Mitbegründer der Firma Arnold und Richter Sinnetechnik, ARRI, August Arnold, entwickelte ab 1924 Filmzubehör und später auch Filmkameras. Der technische Durchbruch kam 1937 mit der legendären ARRIFLEX-Kamera, die von Arnold zusammen mit dem Ingenieur E. Kästner entwickelt wurde. Sie führte das Prinzip der Spiegelreflexkamera in die Filmtechnik ein. Der Kameramann kann zum ersten Mal direkt sehen, was die Kamera aufnimmt. Eine Legende ist die Gastronomin Kati Kobus, die Anfang des 20. Jahrhunderts in der Türkenstraße das Künstlerlokal Simplicissimus betrieb, das später auch Simpel und Alter Simpel genannt wurde. Dort verkehrten unter anderem Frank Wedekind, Ludwig Thoma, Joachim Ringelnatz und Erich Mühsam, die auch von Zeit zu Zeit auf der Bühne dieser Wirtschaft auftraten. Den Namen hatte sie ohne den Verlag zu fragen von der satirischen Wochenzeitschrift Simplicissimus übernommen, ebenso das bekannte Motiv der Bulldogge. Ein großes Mausoleum in zentraler Lage im Nordfriedhof gehört der Wirtsfamilie Flaucher. Georg Flaucher lebte von 1823 bis 1884 und war Gastwirt auf einer Insel in der Isar, die nach ihm benannt ist. Auch heute noch ist der schöne Biergarten zum Flaucher mit 1200 Plätzen bei Radfahrern und Spaziergängern sehr beliebt, liegt er doch abseits der großen Verkehrswege im Grünen. In einem ebenfalls beeindruckenden Familiengrab ruht der Südtiroler Maler Franz von Defregger, der wie Franz Lenbach an der Münchner Kunstakademie tätig war. Er schuf mit Vorliebe Bilder aus dem bäuerlichen Alltagsleben, Gebirgslandschaften, Porträts und dramatische Szenen aus dem Tiroler Volksaufstand. Er war dabei wirtschaftlich sehr erfolgreich und sowohl in der alten Heimat Österreich als auch in seiner neuen Heimat Deutschland als Künstler sehr geschätzt und anerkannt. Die Familie Piloty ist eine großbürgerliche Münchner Künstler- und Gelehrtenfamilie. Im Familiengrab ruht unter anderem Professor Dr. Hans Piloty. Er begann 1913 ein Studium der Elektrotechnik an der Technischen Hochschule München. Nach dem Krieg war er von 1948 bis 1951 deren Rektor. Von 1952 bis 1955 wurde unter seiner Leitung die programmgesteuerte elektronische Rechenanlage München, PERM, gebaut, unter Mitwirkung von einem Team von Ingenieuren und Mathematikern, darunter seinem Sohn Robert. Im Jahr 1962 wurde er emeritiert und gründete noch im selben Jahr die Kommission für elektronisches Rechnen in der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, auf die das Leibniz-Rechenzentrum LRZ zurückgeht. An den neoklassizistischen Bauwerken des Architekten Max Littmann kommt man in München nicht vorbei. Das Hofbräuhaus und das Orlando-Haus am Platzl, die Münchner Kammerspiele und das Hotel Vier Jahreszeiten in der Maximilianstraße, das Kaufhaus Oberpollinger in der Neuhauser Straße, die Schackgalerie und das Prinzregententheater in Bogenhausen sowie die Christuskirche in Neuhausen sind nur einige seiner Bauwerke. Er galt als Fachmann für den Theaterbau. Von ihm stammen die Staatsoper in Stuttgart, das Deutsche Nationaltheater in Weimar und die Stadttheater in Bozen und Posen. Er prägte die Kurbezirke von Bad Reichenhall, Bad Schachen bei Lindau und vor allem von Bad Kissingen. Ein Beitrag über die prominenten Gräber auf dem Waldfriedhof in München ist noch in Bearbeitung. Auf meiner Website finden Sie einige nützliche Angaben zu den hier besprochenen prominenten Gräbern, wie die Angabe der Gräberfelder und die Friedhofspläne. Dies war ein Beitrag der Reisewebsite 280countries.com. Schauen Sie auch auf meine Website mit den Fotos zu dieser Reise und dem Serviceteil, wie immer mit den Möglichkeiten und Kosten der Anreise, der Unterkunft und mit den Eintrittspreisen vor Ort. Im Inhaltsverzeichnis finden Sie mehr als 160 Reisebeiträge aus aller Welt. Vielen Dank für Ihr Interesse und auf Wiederhören!